Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. News aus Österreich. Jahreszahlen.
Ja, guten Tag aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß. Ich bin CEO und Miteigentümer der österreichischen Porsche AG.
Ganz herzlich willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andi Groß. Herr Strauß, Schlagzeile vor einem Jahr, also nach den Zahlen 23, da hatte ich geschrieben, Por mit Verbesserung auf allen Ebenen, mehr Dividende, positiver Ausblick, CEO Karl-Heinz Strauß sind breit aufgestellte Spezialisten. Jetzt mal, weil ich ein bequemer Mensch bin, kann ich das jetzt auch für die Jahreszahlen 2024 schreiben?
Ja, Sie können schreiben, solide geliefert. Gute Performance 2024 und dann unsere Aufstellung an dieser Breiten, die ja sehr selten ist in der Bauindustrie, hat sich auch nichts geändert. Also wir arbeiten eher konsequent daran weiter. Ja.
Also schauen wir uns doch die Zahlen kurz gemeinsam an. 2024 ein Rekord auf der EBIT-Seite, 158 Millionen. Trotzdem schreiben Sie, ja, der Markt war herausfordernd. Er ist herausfordernd. Ach nein, ich muss mich korrigieren. Das haben Sie letztes Jahr gesagt. Der Markt war herausfordernd, ist herausfordernd, wird herausfordernd bleiben. Das war er schon seit 150 Jahren. Jetzt muss ich ja sagen, seit 151 Jahren. Denn das Zitat
nein, wir sind 156 Jahre.
156 dann. Dann haben Sie mich letztes Jahr um 5 Jahre dann beschummelt. Wie schafft es jetzt der Fuchs Strauß, sich einer schwachen Konjunktur immer wieder zu entziehen?
Ich habe Ihnen auch das letzte Mal gesagt, es geht nicht allein um eine schwache Baukonjunktur, es geht um eine katastrophale Wohnbaukrise. Ja? Sondern der Bau an sich ist in den meisten Märkten, in denen die POR gut aufgestellt ist, eigentlich sehr gut. Wir machen also knapp 60% im Tiefbau, also Civil Engineering, Infrastruktur, Bahn, Straße, Brücke, Spezialtiefbau, alles aus einer Hand. Der Wohnbau hat bei uns nur einen Anteil von 8%. Da ist auch die Krise jedenfalls da. Und der Rest ist noch Umwelttechnik und auch so Spezialitäten, die wir aus einer Hand anbieten. Und das ist genau das, warum wir von der Krise als Großer nicht betroffen sind. In Österreich und Deutschland leiden insbesondere die kleineren Marktteilnehmer und die mittleren, die sehr stark auf den Wohnbau konzentriert wurden, einfach darunter, dass der ganze Einfamilienhausbau, der Zweifamilienhausbau gar nicht kommt. Die meisten Bauträger haben keine Finanzierung, machen die Themen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Wir sehen jetzt ein leises Lüftchen wehen, dass es besser wird. Insbesondere in Österreich sehen wir, dass die gemeinnützigen Bauträger ihre Projekte von vor 2, 3 Jahren nun in den Bau schicken. Sehr gut. Deutschland ähnlich, aber unsere Märkte wie Polen, Tschechien, Slowakei, aber vor allem auch Rumänien laufen sehr gut. Dort hat der Wohnbau nicht diese Krise, die wir hier in unseren Stammmärkten haben.
Aber können Sie mir ein Geheimnis verraten? Ich meine, dieses Thema, ich habe es jetzt auch ganz bewusst so formuliert, dass wir gesagt haben, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen und das gilt ja dann im Prinzip immer noch. Und natürlich kann ich mich daran erinnern, dass Sie sagten, Wohnbau ist eigentlich nicht so unser Thema. Aber warum kommt der Wettbewerb nicht auf die Idee, dieser Wettbewerb, der im Thema Wohnbau unterwegs ist, zu sagen, ja, dann mache ich auch das, was der Por macht, das kann ich doch auch. Bau ist doch Bau.
Ja. Nein, das ist eben der große Unterschied. Wenn man jemanden Hochbau im kleinen, volumigen Bereich gemacht hat, dann hat man ganz andere Strukturen als jene, die wir im großvolumigen Bereich bauen. Und das Know-how im Tiefbau, Infrastruktur, das kann man nicht einfach so von heute auf morgen einschalten. Wir sehen ja, dass viele Kleine jetzt in den Ingenieurbau und den sogenannten Betonbau wechseln, aber natürlich mit katastrophalen Resultaten in der Regel. Es tun sich auch viele kleine Unternehmen zusammen und versuchen, große Projekte gemeinsam zu akquirieren. Da kann ich aber nur warnen davor, das ist eher zum Scheitern verurteilt. Aber das Entscheidende ist auch in Zeiten wie diesen, dass man sich genau konzentriert, was können wir. Wir machen eine nach wie vor sehr sorgfältige Auftragsakquisition. Welche Aufträge sind kompliziert? Welche Aufträge passen mit dem Bauherrn? Wie schaut die Finanzierung aus? Bekommen wir immer rechtzeitig Geld, dass wir immer mit Geld arbeiten, das wir schon haben und nicht erst bekommen. Das ist eben das Geheimnis. Und was auch wichtig ist, wir haben von Anfang an auf die richtigen Märkte gesetzt. Ja, wir haben ungefähr 96% unseres Marktvolumens sind in Österreich als größter Markt, dann Deutschland, Polen, dann Tschechien, Slowakei und Rumänien und ein bisschen die Schweiz. Da machen wir 96% unserer Leistung. Und dann haben wir noch sogenannte Projektmärkte, ein bisschen mit Norwegen, wo wir eher rausgehen, Middle East noch mit Katar, ein bisschen Singapur mit Slaptrack und auch Feste Fahrbahn eben in England, wo wir die Ausrüstung für Highspeed 2, das ist diese Hochgeschwindigkeitsbahnlinie von London Richtung Leeds und Manchester, mit unserem System Feste Fahrbahn ausstatten. Das haben wir übrigens auch bei Stuttgart 21 alles gemacht und fertig gemacht oder jetzt beim Semmering-Basistunnel oder beim Choralm-Basistunnel in Österreich. Eines unserer tollen Produkte. Und da muss man lange darauf hinarbeiten, man muss die Leute haben, weil Bauen ist People Business und Bauen ist Local Business.
Sie sprachen das Geld an, dass Sie sagen, Mensch, ich muss das Geld ja da haben, dann habe ich nicht so viel Sorgen, muss dem Geld nicht nachlaufen. Die Eigenkapitalquote hat sich verbessert auf 21%. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich zucke da eigentlich jedes Mal zusammen, wenn ich diese Zahl sehe. Denn gerade heute, vor einer Stunde, habe ich gesprochen mit einem Industrieunternehmen. Die kommen jetzt ums Eck mit einer Eigenkapitalquote von 67%. Gut, das ist jetzt kein Standard, auch in diesem Bereich, aber Sie verstehen, was ich sagen will. Das geht so wahnsinnig weit auseinander. Diese 21%. Ist das branchentypisch bei Ihnen?
Also in der Regel ja. Wir sorgen in der POR ein Eigenkapital von mindestens 20%, aber maximal 25% ist genau die richtige Mischung. Wir produzieren ja kaum etwas wie viele Industriebetriebe auf Lager und müssen sie erst dann fertigen etc. Natürlich ist es bequem, geht aber natürlich auch zulasten des Ertrages. Wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben eine Liquidität von knapp 1 Milliarde. Also ich glaube, wir sind mit unserem Strategiethema sehr gut aufgestellt.
Wie wird denn das Geschäft weiterlaufen? Wichtige Steuergröße ist ja auch der Auftragseingang. Offensichtlich, so klang das vorhin, sind Sie zufrieden mit Ihrem Vertriebsteam?
Es ist immer, das ist der lokale Markt. Kenne deinen Kunden, kenne deinen Markt. Das ist genau die Devise. Ja. Ich glaube, dass die Nachfrage nach Infrastrukturen, vor allem nach Sanierungen, nach Reparatur, ja, Instandsetzung, ein wesentlicher Punkt ist. Man sieht ja in Österreich bei der Arzfinag, das ist so ein Pendant von der Autobahn GmbH in Deutschland, dass ja 2 Drittel des Budgets mittlerweile in die Erhaltung gehen und nur mehr 1 Drittel in den Neubau. Und Erhaltung ist natürlich gerade in Westdeutschland, wie wir alle wissen, ein Riesenthema. Ja, und da muss man einfach schauen, wie kriegen wir diese Projekte endlich auf den Markt, damit sie gebaut, saniert werden, damit die Infrastruktur wieder dem eines Industrielandes höchster Ordnung, so wie Deutschland ja ist, auch entsprechen.
Aber wo geht jetzt die Reise hin? In Berlin will man ja viel Geld locker machen für Infrastruktur. Haben da in Wien bei der POR die Sektkorken geknallt, als Sie das gehört haben?
Ich glaube, es hat eher bei unseren Aktionären die Sektkorken geknallt, weil da ist der Kurs gleich mal um 20% angesprungen. Wir sind natürlich auch sehr froh, dass Berlin erkannt hat, dass ein guter Wirtschaftsstandort eine gute Infrastruktur braucht, vor allem eine funktionierende Infrastruktur. Und wir können ja nicht so weitermachen mit Infrastrukturen, wo die LKWs nicht über die Brücken fahren können, wo marode Gleise und Brücken eine Pünktlichkeit des Bahnverkehrs, Güterverkehr etc. machen können. Man sieht es in Polen und in Rumänien. Aber Deutschland, deswegen bin ich da ein bisschen sehr vorsichtig. Ich freue mich natürlich über 500 Milliarden, sind dann 400, weil 100 kommen in den Klimaschutz. Aber selbst da ist die POR sehr gut vertreten. Warne ein bisschen davor, die Euphorie zu haben. Es wird dauern. Wir müssen die Projekte planen, wir müssen sie genehmigen und dann kommen sie zur Ausschreibung. Und das ist auch ein Phänomen in Deutschland, was ich beobachte, ist in Polen oder in Rumänien, ja, da schreiben wir eine Autobahn 12 Kilometer mit 10 Brücken, mit 4 Tunneln, 12 Kilometer, wird hier Design und Bild, also Planen und Bauen ausgeschrieben. Der Bauherr stellt das Land zur Verfügung, ja, und den Rest macht dann der Bewerber, wir zum Beispiel. Wir planen genau nach den Vorgaben des Bauherrn, aber wie wir die Brücke planen, ja, dass wir hier zum Beispiel, wenn wir eine Brücke machen, dass wir das Gerüst dann gleich für die nächste und für die übernächste verwenden können, das passiert in Deutschland nicht. Man hat zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Grund dafür ist. Ich verstehe es eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch die Förderung des Mittelstandes, wobei es in Deutschland eh nur Mittelstand gibt im Prinzip. Ja. Gibt keine europäische Großfirma mehr, so wie früher Holzmann oder Hochtief ist heute in spanischer Hand, Bilfinger und Berger ist Industrieservice. Das gibt es ja nicht mehr. Und deswegen verstehe ich das nicht. Ich glaube, die Baustelle heißt Alpabstieg. Das sind auch so 10, 12 Kilometer mit Tunneln etc. Die wird auf 80 verschiedene Baulose aufgeteilt und ausgeschrieben. Und ich verstehe nicht, warum man das Baulos nicht einfach ausschreibt und sagt, okay, das ist das Baulos, so schaut's aus. Formiert euch mit ein paar Argen, weil alleine kann man es eh nicht machen, aber macht ein paar Argen und macht das. Und die Zeit ist 48 Monate. In Rumänien schafft das wir, der Staat, alle Behörden, tolle Qualität, auch von der EU abgenommen, in Polen detto. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das in Deutschland in dieser Situation, wo es ja um Beschleunigungsmaßnahmen geht, wo man ja schnell ins Bauen kommen möchte, um die Wirtschaft auch zu stützen, ja, das nicht macht.
Wir haben keinen Elon Musk, der sowas in die Hand nehmen würde.
Österreich und Deutschland braucht keinen Elon Musk. Es sind gute Impulse, die von ihm ausgehen, das ist richtig. Aber ich finde, die Art und Weise, wie das alles vonstatten geht, ja, so quasi nach einer alten Theorie, ich zerstöre mal alles 100% und dann schaue ich mal, wer wieder aufsteht und die hebe ich auf und ziehe dann wieder hinein. Das ist etwas, was wir ja in Europa nicht notwendig haben. Wir haben ja an und für sich, kann das ja mal von Österreich zu 100% bestätigen, eine sehr gute, funktionierende Verwaltung. Auch in Deutschland ist die Verwaltung durchaus sehr gut. Das Einzige, was fehlt, ist, dass man, und das ist ein bisschen auch in Österreich abhanden gekommen, aber sehr stark natürlich auch in Deutschland, dass Entscheidungen getroffen werden. Ja, die werden zerredet etc. Und was natürlich auch ist, das darf man bitte nicht vergessen, ist, wir hatten in der Regierung eine Partei, die ja sowieso strikt gegen jedes Bauen war. Ob das noch so sinnvoll war oder nicht, man hat hier Ideologiegründe dargelegt, hat das knallhart und dumm entschieden. Siehe, man geht aus der Atomkraft heraus, kostet Deutschland bis heute 700 Milliarden Euro. Man macht andere Dinge, man darf nicht bauen, weil wir werden den Verkehr sowieso verbieten. Dieses Denkverbot und diese ökologischen Ideologien, die dann zu einer Überbürokratisierung, zu einer Verhinderungswelle führt, statt die Gedanken dazu verwenden, wie können wir das denn besser machen? Weil wenn ich schon heute sage, die Autos, ja, gutes Beispiel, wir wollen null Ausstoß haben. In einem interessanten Zeitraum, vielleicht nicht ungefähr 30, 35 oder 40, aber vielleicht 20, 50 oder 55. Alles in Ordnung. Aber dann muss ich wenigstens so großartig sein, dass ich sage, das Nullerziel ist fixiert. Aber wie ihr das macht, liebe deutsche Autoindustrie oder österreichische Zulieferer, das bleibt euch überlassen. Man hätte, glaube ich, mit sinnvollen Investitionen in den Verbrenner viel mehr erzielen können. Parallel dazu das Elektro aufbauen, vor allem einmal die Infrastruktur zuerst. Das ist das, was ich schade finde, weil es einfach keinen Plan gibt. Ja? Andere Staaten, siehe Singapur, haben einen 10-Jahres-Plan. Da weiß jeder, das ist ungefähr die Richtung. Hier kann man investieren, hier haben wir Sicherheit. In Österreich und in Deutschland gibt es das leider nicht. Das heißt, das Risiko, dass alle 4 Jahre das alles wieder umgeschmissen wird und was anders gemacht wird, ist sehr groß. Und das behindert letztendlich, und das ist das, was die Unternehmen heute fürchten, keine Investitionssicherheit. Und warum soll man das dann tun? Auf der einen Seite muss ich sagen, es ist die Lage wahrscheinlich besser, als sie momentan scheint.
Herr Strauß, sprechen wir noch kurz über die Dividende. Ich habe gerade geschaut, die Aktie verliert in dieser Minute 3,3%. Mhm. Wir hatten ja die 20% plus mit dem Paket aus Berlin angesprochen. Mhm. Oder 90 Cent, ja, geht es gerade runter. Das ist insofern bemerkenswert, weil 90 Cent ja die Dividende ist. Passt ja nicht ganz genau, aber man kann zumindest einen schnellen Überblick bekommen über die Dividendenrendite. Aber da verwöhnen sich die Anleger.
Ja. Nein, wir haben immer gesagt in der Bar, wir haben eine Ausschüttungsquote von 30-50%. Diese mit 90 Cent ist knapp 40%. Das heißt, wir treffen uns in der Mitte, können binden. Warum momentan der Kurs zurückgeht, ist nichts anderes. Wir haben einen langjährigen Aktionär, der schon seit 2011 dabei war, der aber immer raus wollte aus der Bar, ja. Und der beginnt jetzt natürlich bei dem hohen Kurs seine Aktien zu verkaufen. Das wird bald erledigt sein, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Aber der beginnt jetzt Dinge zu verkaufen. Und deswegen geht der Kurs meiner Meinung nach auch noch nach unten. Und das ist aber bald vorbei. Das sind also 4% Aktionär, also sind nicht wenige Aktien.
Der Vorstandsvorsitzende der ProAG, Karl-Heinz Strauß. Dankeschön fürs Interview. Die Jahreszahlen 2024.
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Wien.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.